Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Klaus Pokatzki.
Und einem frühlingsfreundlichen Thema, auch wenn es draußen doch noch reichlich kalt ist, jedenfalls zumindest hier in Berlin. Aber bald kommen wieder Wochenend und Sonnenschein und dann fehlt natürlich nur noch ein munterer Spaziergang zum Glücklichsein. Oder wollen wir doch lieber lang wandern oder zumindest ausgedehnt flanieren? Auf jeden Fall mehr als ein Fünftel unserer Wege legen wir Deutschen zu Fuß zurück. Das ist gesund und umweltfreundlich und doch haben Fußgänger keine Lobby. Der Autoverkehr ist ein Dauerthema in der Politik und in den Medien. Auch die Fahrradfahrer müssen sich über mangelnde Aufmerksamkeit nicht beklagen. Doch wer kümmert sich um die Fußgänger und den Fußverkehr? Das machen wir heute hier und das mit einer ganzen Sendung. Nach dem Motto Laufen, Spazieren, Wandern, von der Lust zu Fuß zu gehen. Und da wollen wir von Ihnen natürlich wissen, ob Sie bewusste Fußgänger, Wanderer, Spaziergänger sind, wo und bei welchen Gelegenheiten, wie Sie unterwegs sind und wie Sie sich dabei so fühlen. Erzählen Sie von Ihren Lieblingsstrecken und sagen Sie natürlich auch, was Sie vorschlagen würden, wie die Verkehrssituation für Fußgänger sich möglicherweise verbessern könnte. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie ein E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und Sie können sich natürlich auch Tipps holen, etwa für Ausrüstung oder Strecken, die besonders reizvoll sind, bei unseren Studiogästen, die beide ihr ganz spezielles Verhältnis zum Laufen haben. Ich begrüße einmal Christine Thürmer, Extremwanderin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und dann Martin Schmitz, Professor für Spaziergangswissenschaft.
Guten Morgen.
So, und dann muss ich natürlich fragen, weil jeder Hörer sich das fragt. Sie sind Promenadologe. Das muss ich jetzt wirklich ablesen. Also Professor für Spaziergangswissenschaft an der Universität Kassel. Und das gibt es wirklich, den Professorenstuhl.
Nein, da muss ich jetzt erstmal sagen, dass es gibt natürlich keine Professur für Promenadologie oder Englisch auch Strollology, sondern ich vertrete die Anne-Marien-Lucius-Burkhardt-Professur an der Kunsthochschule in Kassel. Und der Lucius Burkhardt, ein Schweizer Soziologe, der also bis 1925 bis 2003 gelebt hat, der hat in den 80er Jahren die Spaziergangswissenschaft erfunden und sein gesamtes Forschungsgebiet, seine ganze Forschung seit Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich unter diesen Begriff gestellt. Und da gibt es solche Fragen und Formeln wie, warum ist Landschaft schön? Wer plant die Planung oder Design ist unsichtbar? Der kleinstmögliche Eingriff, das sind Dinge, die im Rahmen dieser Professur, aber auch eben unter dem Label Spaziergangswissenschaft gelehrt werden.
Und wie wissenschaftlich ist das dann wirklich?
Naja, zunächst mal, die akademische Welt hat sich natürlich zunächst mal also ein bisschen dagegen gewehrt, weil man fühlte sich irgendwie natürlich wissenschaftlich nicht exakt vertreten. Die Spaziergangswissenschaft hat mehrere Forschungszweige, das heißt mehrere Disziplinen unter einem Dach vereint. Es geht eigentlich um die Mobilität, also Gehen, Spazierengehen ist ja eine Art der Mobilität, aber es geht auch um Fahren, Fliegen und wir leben ja heute auch in einer Zeit einer noch nie dagewesenen Mobilität und es geht um die Wahrnehmung, also was nehmen wir eigentlich durch die Geschwindigkeit wie wahr? Und zum Zweiten leben wir auch in einer Zeit einer noch nie dagewesenen medialen Beeinflussung. Das heißt also, unsere Vorstellungen projizieren wir jetzt auf unsere Umwelt und wir untersuchen die Rückkopplung auf das Planen und das Bauen. Durch Mobilität veränderte Wahrnehmung. Das hat der Lucius Burkhardt eigentlich in den 80er Jahren gemerkt, dass also in der Zeit Autobahnen, Billigflug, Straßen ausgebaut waren. Also der erste Mobilitätsschub kam tatsächlich in den 80er Jahren und bis heute ist die Mobilität, also noch nie konnten so viele Menschen preisgünstig um die Welt reisen, immens angestiegen.
Und Christine Thürmer ist so ein Mensch, der aber nicht um die Welt reist, sondern um die Welt wandert. Sie werden gerne bezeichnet als die meistgewanderte Frau der Welt, wenn ich das jetzt richtig zitiere. Wer zählt denn sowas und wie kommt so ein Titel zustande?
Also ich zähle meine Kilometer. Ich bin jetzt mittlerweile bei 45.000 angelangt.
Seit wann?
Seit 2004.
45.000. Genau. Das ist mehr als einmal um die Erde.
Deutlich mehr, ja. Ich bin auch noch ein bisschen geradelt und gepaddelt, aber also zu Fuß sind es 45.000 und diese Langstreckenwanderszene ist ja relativ klein, die ist sehr USA-basiert. Und da guckt man natürlich, was machen so die anderen. Und meines Wissens nach gibt es tatsächlich keine Frau, die mehr gewandert ist.
Langstrecken heißt jetzt was genau?
Na, da gibt es jetzt keine wissenschaftliche Definition dazu. Ich sage immer, ich mache nichts unter 1000 Kilometer, sonst lohnt die Anreise nicht.
Erzählen Sie mal ein Beispiel. Wo sind Sie zuletzt so gewandert?
Zuletzt war ein bisschen untypisch, da war ich in Chile unterwegs. Ich bin durch Patagonien gewandert. Da gab es aber, deswegen ist es sehr untypisch, nicht wirklich gute Wanderwege. Da war ich auch so Pferde- und Viehpfaden unterwegs, deswegen auch etwas langsamer als sonst. Also da habe ich, normalerweise laufe ich 800 bis 1000 Kilometer pro Monat und das war da schon ein bisschen schwieriger in Chile. Da war es ein bisschen weniger.
Das heißt, das sind dann, wenn ich jetzt umrechne, so 35 Kilometer am Tag.
Genau, exakt. Also ich laufe im Schnitt 30 bis 35 Kilometer pro Tag und habe einen Ruhetag pro Woche.
Und Ihre so wirklich schönsten, die unvergesslichen Touren, welche waren das?
Das fragt mich immer jeder, aber
das ist ja klar, das wird ja auch jeder wissen.
Aber ich frage mal, in welcher Kategorie? Also es gibt, ist es die Kategorie spektakulär oder die Kategorie kulturell am interessantesten oder die Kategorie hat mir am meisten Spaß gemacht? Oder es gibt, man kann nicht sagen, das ist das Schönste. Ich wähle ja auch die...
Wenn wir uns im Zug kennenlernen würden, im ICE, manchmal fahren Sie ja sicherlich auch im Zug, in Deutschland wandern Sie nicht nur. Wenn Sie sind ja oft auf Vortragsreise,
genau,
dann ein
genau.
Halbes Jahr leben Sie in Deutschland, in Berlin, in einer kleinen Wohnung. Das andere halbe Jahr wandern Sie durch die Welt. Wir lernen es im Zug kennen. Und ich sage so, jetzt haben wir hier noch bis Kassel irgendwie 5 Minuten. Erzählen Sie mir von einer Wanderung.
Also was ich am liebsten empfehle, sind Länder oder Strecken, wo sonst kein Mensch hin will. Also weil beim Wandern gibt es ja wie Trends und es gibt so ganz überlaufende Gebiete. Also jeder will nach Skandinavien, jeder will nach Schottland. So, und da muss man keine Werbung für machen. Deswegen empfehle ich immer als Wanderland Ungarn.
Ungarn.
Ja, Ungarn. Also ich sehe es schon auch so, da gibt es eben nicht nur Platte Pusta, da gibt es also das ungarische Mittelgebirge und es gibt einen richtig so einen Langstreckenwanderweg, 1120 Kilometer, der geht durch den Norden von Ungarn. Sie können also auf diesem Weg das komplette Land durchwandern. Und für Leute, die auf Schnitzeljagden stehen, ist das besonders schön, weil da gibt es auf der ganzen Strecke über 120 Stempelstellen. Das ist in Ungarn ist das Volkssport, dieser Weg heißt Kektura, das heißt übersetzt der blaue Weg.
Martin Schmitz, bei Ihnen geht es um die Spaziergangswissenschaft, wo gehen Sie denn dann, muss ich jetzt auch fragen, am liebsten spazieren?
Naja, zunächst mal vielleicht Folgendes. Also das Gehen ist die einfachste Form, sich eine Landschaft oder einen Raum zu erschließen. Wenn man eine Aussage über einen Raum treffen möchte, dann muss man sich in ihn bewegen. Das Gehen ist die einfachste Form, das zu tun. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wenn wir also das Haus verlassen, dann kommen wir über eine kleine Brücke und dann sehen wir einen Baum, eine zerfallene Fabrik, kommen wieder nach Hause und erzählen in diesen Sequenzen davon. Wir können nie alles erzählen. Bei der Spaziergangswissenschaft kommt jetzt noch etwas hinzu, denn wir bringen unsere Vorstellung schon mit. Also so wie der Armstrong auf dem Mond, nachdem er dort gelandet war, sagt, er sehe einen Grand Canyon. Also er hätte ja eigentlich gar nicht so weit fahren brauchen, um Grand Canyon zu sehen. Und wir bringen eben unsere Vorstellung schon mit und das hat Folgen wieder auf das Bauen. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel wieder aufgebaute Altstädte, wo man sich also noch darüber Gedanken gemacht hat, ob man die aus Lehm bauen sollte, also echt bauen sollte. Wir bauen Schlösser ohne Prinzessin. Das sind alles Dinge, die wir in der Spaziergangswissenschaft als Rückkopplung auf das Planen und Bauen eben auch untersuchen.
Und an gespreche@deutschlandfunkkultur.de hat Martin Schlossbauer aus München eine E-Mail geschrieben und möchte gerne den Profi-Spaziergeher, also gemeint ist Martin Schmitz, fragen, wie er zum von CSU-Verkehrsminister Scheuer gewünschten zukünftigen Zusammentreffen von Zu-Fuß-Gehern mit E-Scootern auf den Gehwegen steht. Immerhin, so schreibt Martin Schlossbau, dürfen schon 12-Jährige mit bis zu 12 Stundenkilometern dort den Verkehr unsicher machen. Martin Schmitz, was sagen Sie zu solchen Plänen der Politik?
Das sieht die Spaziergangswissenschaft natürlich insgesamt sehr, sehr kritisch. Wir stehen ja vor dem Problem im Moment, dass wir vier verschiedene Verkehrsarten auf einer bestehenden Fläche einer Stadt und dann dazu noch getrennt voneinander unterbringen wollen. Und da würde ich sagen, also planungswissenschaftlich mit Horst Rittel gesprochen, dieses Problem ist unlösbar.
Wer
ein Planungstheoretiker, Horst Rittel. Oder auch Luzi Burkhardt hat sich auch mit dem unlösbaren Problem beschäftigt. Dieses Problem kann man nicht lösen. Es führt zu sehr merkwürdigen Dingen. Es ist lösbar, wahrscheinlich nur durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Also der Nahverkehr muss eigentlich eine S-Klasse bekommen, wie die Autos. Der Nahverkehr muss attraktiver werden, um weniger diese Konfrontation überhaupt in der Mobilität zu haben.
Ja.
Wie man das schlussendlich lösen wird, das sieht man ja heute schon an merkwürdigen Plastikbömpeln, die den städtischen Raum jetzt im Grunde genommen, also vom Bild her, völlig verändern. Und das kann nicht die Zukunft sein.
Dagmar Borowski aus Berlin hat unsere 0800 2254 2254 gewählt. Einen schönen guten Morgen, Frau Borowski.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin leidenschaftliche Fußgängerin, aber ich kann auch nicht Auto fahren. Ich bin fast blind. Aber ich habe ein Thema mit den Fahrradfahren. Wenn da noch die E-Scooter dazukommen, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich mache. Weil bis jetzt sind eigentlich die Fahrradfahrer mein größtes Problem. Weil sie fahren auf jedem Fußgängerweg. Und dass sie mein Blindenabzeichen sehen, das habe ich eigentlich noch nie bemerkt. Ja, und ich habe eigentlich nichts gegen alle, die irgendwo fahren, wenn sie bitte auf den Schwächeren achten würden.
Wie viel laufen Sie dann jeden Tag
genau? 6 bis 8 Kilometer.
6 bis 8 Kilometer?
Ja, ich walke jeden Morgen.
Wie lange sind Sie dann unterwegs?
Eine und eine Viertelstunde und dann muss ich aber noch zur U-Bahn und wieder zurück und das insgesamt so.
Und wo machen Sie das?
In Schöneberg in Berlin.
Aber hier nicht in unserem Volkspark, bei uns, beim Sender um die Ecke.
Nee, ich laufe im Kleistpark.
Kleistpark.
War immer im Kreis, aber das ist der erste botanische Garten, hat einen wunderbaren Baumbestand und es zwitschert und macht und tut und so, ist wunderschön.
Und da fahren Fahrradfahrer auch durch den Park?
Nein, da nicht.
Also, okay.
Sei Dank. Da laufen dann nur Hunde rum, die da auch nicht hin sollen. Die lassen wir jetzt mal weg. Nee, aber auf dem Weg dahin und überhaupt in Schöneberg und wenn ich von mir zu meiner Wohnung zum Neuendorfplatz laufe und da fahren immer Fußgänger und ich habe schon mal überlegt,
Fahrradfahrer.
Und da habe ich schon mal überlegt, ob ich sie frage, ob ich sie eigentlich auf dem Fußgängerweg störe. Aber ich glaube, die verstehen meinen Humor nicht mal.
Das kann ich mir vorstellen. Wie aber, Frau Borowski, herzlichen Dank und alles Gute.
Ja,
okay. Tschüss. Aber das ist natürlich ein Thema, also das erlebe ich auch. Also ich wohne hier einmal durch den Park laufend, durch den Volkspark hier vor dem Sender. Die Rücksichtslosigkeit der Fahrradfahrer. Ist das ein Thema für einen Spaziergangswissenschaftler? Ich glaube, in Berlin ist aber auch sehr extrem.
Also ich muss der Dame natürlich recht geben und wir wissen ja, alle Verkehrssysteme von den vier, von denen ich eben gesprochen habe, sind inzwischen verfeindet. Und man muss jetzt irgendwie versuchen, das wieder zu befrieden. Und das ist eine der Hauptaufgaben zukünftiger Planung. Und der Ausweg ist eigentlich, dass natürlich schon der Autoverkehr eine Intensität erreicht hat, wo das System individuelle Fortbewegung natürlich kontraproduktiv wird. Also in Form von Staus beziehungsweise einer Durchschnittsgeschwindigkeit vielleicht von 20 Kilometer pro Stunde, wenn man sich mit dem individuellen Verkehrsmittel durch die Stadt bewegt. Also das ist etwas, woran also zum Beispiel der Lucius Burkhardt schon nach dem Zweiten Weltkrieg in Basel gearbeitet hat. Das war einer der ersten, der im Prinzip gemerkt hat, man solle eine gotische Altstadt wie Basel nicht autogerecht umbauen. Er war einer der wenigen damals und diese Haltung durchzieht natürlich sein ganzes Denken. Die Automobilisierung ist ja im Grunde genommen wie eine Welle über uns gekommen und hat ja ganz Europa komplett verändert. Also alle Städte, Landschaften sind umgebaut worden, um sich individuell fortbewegen zu können. Und die Menge, das ist eigentlich auch eine Milchmädchenrechnung, ein Auto verbraucht so und so viel Quadratmeter und wenn man eine Fläche in der Stadt zur Verfügung hat, dann kann man das schnell durch wenn man also das teilt, kann man schnell feststellen, wie viele Autos passen eigentlich rein.
Christine Thoma, mit Ihnen gehen wir jetzt in die Welt, wo Sie wahrscheinlich Fahrradfahrern eher weniger begegnen, wenn Sie wandern. Kann das passieren, dass Ihnen Fahrradfahrer entgegenkommen?
Ja, Mountainbiker sieht man öfters, ja.
Mountainbiker, aber die sind nicht so störend dann.
Auch, aber ist nicht so das große Problem, ja.
Sie waren einst Managerin und nun leben Sie nur dem Wandern. Sie müssen also ziemlich gut verdient haben, dass Sie sich das heute so leisten können, gehe ich jetzt mal von aus. Aber wie kam es dazu, dass Sie irgendwann gesagt haben, so, jetzt widme ich mein Leben dem Wandern? Das war, glaube ich, 2004.
Genau.
2004.
Also es war tatsächlich purer Zufall, weil wenn man mich jetzt sehen würde, sehe ich nicht aus wie die meistgewanderte Frau der Welt. Also mein Orthopäde sagt immer, ich habe Plattfüße und X-Beine und mein Hausarzt hat mir schon mehrfach nahegelegt, mindestens 5 Kilo abzunehmen. Also ich sehe jetzt überhaupt nicht trainiert oder athletisch aus. Das habe ich auch noch nie. In Sport hatte ich immer eine 4 und habe deswegen auch erstmal Karriere im Management gemacht. So, und damals hatte ich mir dann, das war im Jahr 2003, war ich mal in einem Yuppie-Urlaub in den USA unterwegs, im Yosemite-Nationalpark und habe dort wirklich durch Zufall die Langstreckenwanderer getroffen, die da von Mexiko nach Kanada wandern. Und die sahen halt alle so unglaublich normal aus. Also und diese Strecke hörte sich so unfassbar weit an. Also dass dieser Trail, das war der Pacific Crest Trail, meine erste Weitwanderung, die ist 4277 Kilometer lang. Und dann sah ich die so und dachte, naja, wenn die das können, kann ich das doch auch. Und als ich dann ganz unverhofft gekündigt worden bin, das ist, ich mache Unternehmenssanierung und da ist das also üblich, wenn der Job getan ist, muss die Saniererin gehen, passte das auch noch terminlich genau. Ich bin also wie im Film kurz vor Weihnachten rausgeflogen und war genau der richtige Zeitpunkt, weil im Frühjahr geht die Saison los. Und dann dachte ich, okay, passt prima, läufst du mal los. Also wirklich völlig untrainiert. Und als ehemalige Geschäftsfrau oder als Geschäftsfrau bin ich das natürlich jetzt rein businesstechnisch angegangen. Das heißt, meine Vorbereitung auf diesen Trail hat ausschließlich am Computer stattgefunden.
Und wo war dann die erste Wanderung?
An der amerikanischen Westküste bin ich auf dem Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada gewandert.
Jetzt sagen Sie, die Sie da in Amerika gesehen hatten, die sahen alle so unglaublich normal aus. Was heißt das?
Naja, die erstmal, es geht durch alle Altersgruppen. Da laufen zwar schon bevorzugt eher jüngere Leute, aber es geht wirklich bis 70. Der älteste Wanderer da ist jetzt mittlerweile 82. Männlein, Weiblein, da haben sie teilweise sehr gut trainierte Leute, aber teilweise Leute, denen das genau wie mir überhaupt nicht zutraut. Und erstaunlicherweise kann man anhand des Aussehens überhaupt keine Prognose darüber treffen, ob die Leute das schaffen oder nicht. Weil, so sagen die amerikanischen Langstreckenwanderer immer, ob man so eine Strecke schafft, das entscheidet sich zu 80% im Kopf und nur zu 20% in den Füßen.
Und Kopf, Sie haben eben gesagt, Sie haben sich mit dem Computer vorbereitet. Wie sorgfältig planen Sie denn eine solche Tour? Wie lange brauchen Sie überhaupt für die Planung und wie geht das genau ab?
Also damals war das, es war ja meine erste Wanderung, da hatte ich das erste große Problem, nämlich dass der entscheidende Erfolgsfaktor für so eine Langstreckenwanderung, das ist das Rucksackgewicht. Das heißt, Sie müssen das, was Sie auf dem Rücken tragen, auf 5 Kilo runterkriegen. Also meine Ausrüstung wiegt gerade einmal 5 Kilo.
5 Kilo?
5 Kilo. Es beinhaltet alles, also Rucksack, Schlafsack, Isomatte, alles außer Wasser und Proviant. Das heißt, ich trage selbst, wenn ich jetzt Proviant und Wasser dabei habe, eigentlich nie mehr als 10 Kilo auf dem Rücken. Und deswegen am Computer habe ich also wirklich hin und her optimiert, die leichteste Ausrüstung zu finden. So, das habe ich jetzt ja durch, also ich habe meine Ausrüstung. Das heißt, jetzt vereinfacht sich der Planungsprozess. Wenn ich jetzt wandern gehe, plane ich natürlich die Strecke und plane vor allen Dingen die Logistik unterwegs. Also ich suche mir jeden am Wegesrand liegenden Supermarkt inklusive Öffnungszeiten und Telefonnummern raus.
Das heißt also, das ist bis ins Kleinste, so wie Sie früher als Managerin gearbeitet haben, bis ins Kleinste durchgekommen.
Genau, also ich gehe meine Wanderprojekte wie ein Businessprojekt an.
Und was gehört alles noch genau zur Ausrüstung? Also Rucksack ist jetzt klar, Isomatte haben Sie gesagt, was ist da noch bei?
Also ich sage, prinzipiell habe ich eigentlich nur, grob gesagt, 4 Kategorien dabei. Also Wasser und Proviant, das ist klar. Es verändert sich vom Gewicht her im Laufe einer Etappe. Und alles andere fällt entweder in die Kategorie Wärme oder Wetterschutz. Also das heißt, ich habe ein Schlafsystem, das ist dann Kategorie Wärme, also da gibt es eine Isomatte, es gibt einen Schlafsack, dann gibt es ein Zelt, was Kategorie Wetterschutz ist, darunter fällt dann auch Kleidung, Regenkleidung, aber mehr ist das eigentlich auch nicht. Es gibt zum Beispiel jetzt Kategorie Essen, das ist gerade mal ein Topf und ein Löffel und der Löffel hat aus Gewichtsgründen sogar Löcher im Stiel.
Gibt es etwas, wenn ich spazieren gehen möchte, Martin Schmitz, was zur Ausstattung dazugehören könnte?
Ja, da bin ich ja jetzt nicht der Fachmann, da haben wir ja eine Fachfrau hier.
Nicht spazieren gehen, oder nennen wir es jetzt mal ganz altmodisch, flanieren.
Man sollte einen klaren Kopf vielleicht mitbringen, aber man sollte vielleicht auch vergessen, was man eigentlich durch Stadtführer gelernt hat. Also man sollte einfach mal unvoreingenommen direkt um seine eigene, in seinem eigenen Quartier spazieren gehen und einfach die Augen aufmachen. Es ist immer wieder interessant, ich habe das mit Studierenden festgestellt, dass also auch Studierende, die aus den gestaltenden Berufen kommen, also die in der Stadtplanung tätig sein werden oder Architekten werden, die haben das Problem, dass sie eigentlich gar nicht genau wissen, was sich jetzt um die Hochschule herum befunden hat. Wenn man sie fragt, wart ihr denn schon mal da oder wart ihr schon mal da? Also es ist tatsächlich so gewesen, eine ganze Zeit lang, oder auch das kritisiert ja auch die Spaziergangswissenschaft schon seit den 1980er Jahren, dass ja Architektur bis zur Soziologie, dass das ja regelrechte Schreibtischwissenschaften geworden sind, also die vom Schreibtisch aus gemacht werden, aber nicht vor Ort. Also das sieht man natürlich oft bei einigen städtischen Eingriffen, dass da eigentlich ist es auch egal, was drumherum steht, und da gibt es keinen Zusammenhang mehr in der Gestaltung.
Wie weit werden Sie denn mit Ihrer Spaziergangswissenschaft überhaupt ernst genommen? Von der Stadtplanung oder von Architekten?
Ja, die Akademiker, die stehen natürlich ein bisschen mit Grinsen davor und fühlen sie auch sich ein bisschen in ihrer wissenschaftlichen Reputation gestört. Aber sie haben jetzt zum Beispiel, also sie sprechen dann nicht von Spaziergangswissenschaft, sie sprechen dann von erfahrensbasierter Planung. Also das ist dann der wissenschaftliche Ausdruck, den die kreiert haben. Ich muss aber sagen, dass der Begriff Spaziergangswissenschaft eben, also man kann eine Menge damit erklären, was gerade vor sich geht. Aber es ist auch ein Begriff, mit dem wir jetzt einfach wieder über Planung, über Umweltgestaltung, über die Gestalt, also das ist ja alles menschgemacht, was uns umgibt. Um darüber zu reden, das bietet eben einfach der Begriff schon gute Gelegenheit.
Laufen, spazieren, wandern, von der Lust zu Fuß zu gehen. Und wenn wir jetzt gerade von diesen digitalen Techniken gehört haben, Christine Thürmer, wenn Sie da jetzt 35 Kilometer am Tag wandern, haben Sie da Kopfhörer auf und hören auch Musik?
Ja, ich habe sehr häufig Kopfhörer auf, aber ich höre keine Musik, ich höre Hörbücher und Podcasts. Denn, und ja, ich werde dafür öfters komisch angeguckt, weil immer alle sagen, ja, aber dann hörst du doch gar nicht das Vögelgezwitscher und die Naturgeräusche. Aber wenn sie so viel wie ich unterwegs sind, haben sie auch schon mal genug Vogelgezwitscher und Naturgeräusche gehört. Und entgegen der landläufigen Meinung ist ja auch so eine Langstreckenwanderung nicht immer alles idyllisch und spektakulär. Also man hat auch sehr viel öde Strecken dabei. Und um sich da bei Laune zu halten, sind Hörbücher einfach ideal.
Und was hören Sie dann an Hörbüchern?
Also wirklich querbeet, alles von amerikanischen Thriller bis zur deutschen Klassik. Und das ist auch was mir sehr viel Spaß macht, weil ich halt unterwegs die Ruhe und Muße habe, Sachen zu hören, die ein normaler Mensch sich nicht antun würde. Also ich habe da, mein schönstes Beispiel ist, da wanderte ich durch Florida, also durch die Sümpfe Floridas. Neben mir planschten da die Alligatoren und ich hörte gerade das Nibelungenlied auf Mittelhochdeutsch mit neuhochdeutscher Übersetzung. Und da ging es also mit Siegfried um den Drachenblut und neben mir die Alligatoren, das war schon wirklich ein bisschen schräg. Aber das hört sich natürlich sonst kein Mensch an, aber ich habe halt diese Ruhe und Muße und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich konnte da gar nicht mehr aufhören, das zu Ende zu hören.
Und jetzt hören wir Michael Schildmann aus Oldenburg. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Sendung. Ich bin ganz begeistert, dass Sie das Thema mal wieder aufnehmen, weil ich das Wandern, Laufen, Pilgern und in der Stadt zu Fuß gehen wichtig finde, ja.
Und Sie machen das auch selber, Herr Schildmann?
Ich mache das selber. Ich habe vor etwa 12 Jahren meinen ersten Weg durch Spanien gemacht und mich da angesteckt und habe dann aber sehr viel Freude an den Wegen in Norwegen und Schweden gefunden, an den Olafswegen, die nach Trondheim führen aus verschiedenen Richtungen.
Und wo sind Sie in Spanien damals gewandert?
Ich bin in Spanien den Weg vom Sompot-Pass nach Santiago bzw. nach Muxia ans Meer gelaufen.
Santiago de Compostela.
Ja, Santiago de Compostela.
Also alter Pilgerweg.
Jakobsweg.
Alter Pilgerweg.
Alter Pilgerweg, genau. Und dann habe ich später kennengelernt, dass es in Skandinavien eben auch alte Pilgerwege gibt, die auf 1050 zurückgehen, also sich durchaus mit dem Jakobsweg messen können. Und da ist die Landschaft dermaßen großartig. Da benutze ich zum Beispiel keine Kopfhörer, auf gar keinen Fall, sondern bin eigentlich immer in der Gegend, in der Natur, schon manchmal geistig abwesend. Ja, das muss ich schon einräumen.
Was heißt geistig abwesend?
Das heißt, ich wundere mich plötzlich, eben stand ich noch hier und jetzt stehe ich ja auf der anderen Seite des Tales und habe eigentlich gar nicht ganz genau Erinnerung, ich könnte jetzt nicht genau sagen, ja, da bin ich langgelaufen. Dann gucke ich mir das zwar an, ja, da bin ich langgelaufen, aber ich bin dann offensichtlich in Gedanken oft auch woanders. Schon in meiner eigenen Biografie, in Projekten, die mich als Fotograf interessieren, aber auch einfach nur vor Ort und sehe, höre, nehme wahr, ob das ein Käfer direkt vor meinen Füßen ist, ob das Birkhühner sind, die ihre Jungen da verteidigen und mich ablenken wollen nach links, weil sie nach rechts die Jungen wegschleppen und solche Geschichten.
Lässt das Laufen oder Wandern, lässt sie das auf Gedanken kommen, auf die sie so möglicherweise, wenn sie zu Hause vor dem Rechner säßen, nicht kämen?
Ja, ganz sicher, ganz sicher.
Woher kommt das?
Ich die Freude daran, dass ich sehr zur Ruhe gekommen bin dadurch, sehr, sehr viel nachdenken, jetzt gar nicht so weltbewegende Geschichten. Ich erzähle davon ein bisschen in meinen Büchern. Aber
also Sie haben auch Bücher geschrieben?
Ich habe auch Bücher geschrieben. Ich habe eigentlich die ersten drei jeweiligen Bücher über den Olavsweg von Oslo, von Karlstadt und von Zielanger geschrieben, die es auf Deutsch gibt. Tagebücher, wo ich einfach erzähle, wo man sagen kann, das wird ja langweilig, aber sie verdeutlichen für mich so ein bisschen das, was Pilgern für mich auch persönlich bedeutet. Ich will nicht sagen, dass ich eine Universaltheorie habe, aber für mich ist Pilgern eben dieses Runterkommen, Low Level, nicht unbedingt spartanisch, aber eben alles bei sich haben, den Rucksack und am nächsten Tag weitergehen dürfen und am übernächsten wieder und das 30, 40, 50 Tage lang.
Herr Schildmann, ganz herzlichen Dank. Und jetzt würde mich noch mal interessieren, Christine Thürmer, ich sagte ja eben, Herr Schildmann hat auch Bücher geschrieben, dann meinte ich, dass Sie auch Buchautorin sind. Ein Buch stand sogar mal, ich glaube, ein Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste. Was genau vermitteln Sie da?
Also meine beiden Bücher standen auf der Spiegel-Bestsellerliste und ich zucke immer zusammen, weil wenn Sie den Titel dieser Sendung sagen, Laufen, Spazieren, Flanieren, das ist insofern schön, weil mein Buch heißt Laufen, Essen, Schlafen. Also ich zucke dann immer, wenn ich das Laufen höre. Und das erste Buch, also Laufen, Essen, Schlafen, das geht um die amerikanischen Trails. Ich bin dreimal von Mexiko nach Kanada gewandert und das beschreibt diese Geschichte, auch wie ich dazugekommen bin. Und das zweite Buch heißt Wandern, Radeln, Paddeln und geht um Outdoor-Touren in Europa, also eben eine Wanderung und eine Radtour, eine Paddeltour. Und ich bin nämlich der einzige Mensch oder erste Mensch bisher, der Europa sowohl von Ost nach West als auch von Süd nach Nord durchwandert hat. Also ich bin Tarifa Nordkap gelaufen und Santiago de Compostela ans Schwarze Meer nach Bulgarien.
Diese Pilgerstrecken, was geben die einem?
Also ich finde es interessant zu vergleichen Pilgern und Wandern. Und jetzt werde ich mich bei allen Pilgern unbeliebt machen. Unter Wandergesichtspunkten sind Pilgerstrecken das Furchtbarste, was es gibt. Ganz einfach, weil Pilger, diese historischen Pilgerstrecken sind ja also im Mittelalter entstanden. Und der mittelalterliche Pilger, dem ging es überhaupt nicht um Naturerleben. Der wollte einfach möglichst schnell und möglichst sicher zu seiner Destination kommen. Also nach Santiago oder nach Rom oder wo auch immer der hinging. So, und da, wo es am einfachsten zu wandern geht, das sind heute die Autobahnen und die Eisenbahnstrecken. Das heißt, das ist unter landschaftlichen Gesichtspunkten eher schwierig. Und da das eben so zugebaut ist mit Straßen und dergleichen, gibt es dann halt auch einen sehr, sehr hohen Asphaltanteil. Also ich bin auch diverse Caminos gegangen und fand das gelinde gesagt ziemlich schrecklich. Aber die meisten Pilger sind ja eben nicht aus Natur- oder landschaftlichen Gesichtspunkten unterwegs, sondern eher auf so einer spirituellen Suche. Und da spielt eine Rolle, dass man eben an historische Orte kommt, dass man eben andere Leute trifft. Und dafür sind Pilgerwege schon schön. Aber ich sage mal, wenn man wandern will, sollte man nicht pilgern. Also das sind völlig sehr unterschiedliche Dinge.
Wie können Sie den Unterschied genau beschreiben zwischen Pilgern und Wandern?
Also wie ich gerade sagte, bei Pilgern geht es, weil das eben historische Wege sind, geht es darum, möglichst schnell und einfach, ohne große Probleme dort anzukommen.
Also möglichst schnell, das heißt, das
Ziel
ist...
Oder einfach, genau, ja.
Okay.
Also weil da waren ja auch lahme, fußkranke und sonst wie Menschen unterwegs und die konnten eben, also die mussten dann zwar irgendwie über die Pyrenäen, aber halt so einfach wie möglich. Während ein Wanderer, dem geht es eher um das landschaftliche Erleben und der geht dann auch sehr viel schwerere Wege. Ne?
Martin Schmitz, wenn wir mit Ihnen auch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen können. Also den Begriff des Flanierens gibt es ja, also vielleicht das Spazierengehen, das erholte Laufen, das haben wir eben von unserem Hörer ja auch gehört, dass ihm da Gedanken kommen, die ihm am Rechner überhaupt nicht kämen. Gibt es da in der Geschichte auch irgendwie so eine Tradition?
Ja, es gibt natürlich die Geschichte des Spaziergangs, die Promenade, also die in der Stadtentwicklung eine große Rolle spielt. Wir verfolgen die in der Spazierungswissenschaft zum Beispiel die Form, wie uns andere Generationen von Landschaft erzählt haben, also Texte und Landschaftsmalerei. Und da gibt es einfach die Erkenntnis, dass die Landschaft ein Konstrukt in unseren Köpfen ist. Also jede Generation hat eine Vorstellung von Landschaft. Die Landschaft gibt es eigentlich gar nicht, aber jede Generation hat eine Vorstellung von Landschaft, die wir jetzt anhand von Literaturgeschichte entdecken können, also Friedrich Schiller beispielsweise, der Spaziergang, bis hin zu, was entdecken die Entdecker, also es gibt da eine Literaturgeschichte und eine Landschaftsmalereigeschichte, die uns davon kündet.
Vielleicht was das, kündet die genau?
Ja, ich erkläre es vielleicht mal, weil ich knüpfe ein bisschen bei dem Anrufer von eben, der von Käfern erzählte. Also man muss sich das so vorstellen, mit was uns eigentlich interessiert ist, wenn wir irgendwo stehen, dann sehen wir vor uns ein Gras oder auch ein Käfer oder einen Stein und wenn wir also in der Schule gut aufgepasst haben, dann können wir das also geologisch, biologisch alles benennen, was da vor uns ist. Und wenn wir aber den Blick nach oben werfen, geradeaus, in die Landschaft hinein, dann entsteht auf einmal eine Landschaft und die Frage ist, wann entsteht dieses Bild und was bringen wir davon schon eigentlich mit? Und das ist natürlich auch gemessen an den natürlich heutzutage massenhaft vorkommenden medialen Beeinflussungen, bringen wir diese Vorstellung schon, also haben wir die schon im Kopf. Und oft passiert es, dass diese, und das wissen wir seit dem Eisenbahnzeitalter, Prospekt zum Beispiel, da muss, wenn man das Fenster oben auf den Alpen, also die Eisenbahn ist ja an solche Eckpunkte schon, Endpunkte ja schon gefahren oder an die Nordsee. Wenn man das Fenster im Hotel aufmachte, musste eben dieses Bild von draußen mit dem Bild im Prospekt zusammentreffen. Das ist also promenadologischer Kontext Eisenbahnzeitalter. Also da arbeiten wir tatsächlich auch wissenschaftlich in mehreren Disziplinen.
Sie natürlich mal, wie ist das bei Ihnen?
Ich möchte gleich einhaken, weil ich habe beim Wandern gibt es genau dasselbe Phänomen, dass also durch Werbung und ja vor allen Dingen durch Werbung eben bestimmte Bilder geprägt werden, wie so eine tolle Wanderung eben auszusehen hat. Und das führt wiederum dazu, dass bestimmte Wanderwege total überlaufen sind. Also Gott und die Welt tummelt sich in Schweden und in Norwegen, weil das ist unsere Vorstellung von einer tollen Tour. Also wir brauchen, die wollen diese offene Landschaft und Fjell und Rentiere. Und wenn es nicht für Norwegen reicht, dann muss es irgendwie Schottland sein, da ist das ähnlich oder halt die Alpen. So, und wenn ich dann ankomme und sage, lauft durch Ungarn auf dem Kektura, gucken mich erstmal alle an. Aber es erstaunlich ist, eigentlich wollen ja alle raus aus dem Trott. Sie wollen irgendwas ganz Tolles, Besonderes machen und sie wollen sich erholen. Und dann gehen diese Menschen aber trotzdem dahin, wo es eigentlich überlaufen ist, weil jeder eben dorthin geht aufgrund dieser werblichen Maßnahmen. Und das ist so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Aber dann kennen Sie bestimmt auch das Programm, was es gibt, den Tourist Remover. Also seitdem es natürlich diese Medienvielfalt gibt, hat zum Beispiel mal Florenz eine Werbekampagne in Amerika gefahren und da mussten die das Museum umbauen, weil 1 Million Gäste mehr kamen. Der Tourist Remover ist ein Programm, also wenn Sie irgendwo sind an einem Ort, dann machen Sie mehrere Aufnahmen und der Tourist Remover, der rechnet Ihnen einfach die störenden anderen Touristen raus, wenn da immer so viele sind, durch die Werbung eben kommen. Also es ist in den letzten 20 Jahren, das hat sich Also in Amerika ist das schon etwas früher eingetreten, aber in den letzten 20 Jahren hat sich also seit den 80er Jahren auf jeden Fall eine Menge in der Wahrnehmung und Mobilität natürlich geändert.
Und aus Hamburg begrüßen wir jetzt Ursula Denkeler-Neuner. Moin Moin nach Hamburg.
Ja, exakt, da bin ich. Also, ich wollte den Hamburger Wanderverein kurz mal vorstellen. Also, wir haben nicht so großartige Touren, die wie ihre Pilgerreisenden und so weiter und die Dame, die diese Extremwanderungen machen, sondern wir haben kürzere Wanderungen, liegen zwischen 7 und, naja, ich sag mal 29 Kilometer. Dafür bieten wir wöchentlich sehr viele Touren an und bei uns geht es auch immer ein bisschen um das Soziale.
Also das heißt, Sie machen das nicht alleine, sondern das in einer Gruppe. Wie groß ist die?
Das ist ganz unterschiedlich. Wenn es eine kleine Tour ist, also sagen wir mal so 10 Kilometer, dann sind vielleicht 20 Leute dabei. Es kommt auch immer darauf an, wann, wie früh solche Tour beginnt, nicht? Und an welchem Wochentag das ist. Also man kann sagen, zwischen 5 Personen und 60 Leuten schließen sich solchen Wanderungen manchmal an. Diese Wanderungen werden geführt von ehrenamtlichen Wanderführern. Nicht? Und wie gesagt, mehrmals in der Woche gibt es so etwas bei uns rund um Hamburg, aber auch die angrenzenden Bundesländer werden bereist. Kürzlich habe ich persönlich eine schöne Fahrt nach Mecklenburg mitgemacht, also dort eine sehr schöne Wanderung in der Schweriner Gegend. In Niedersachsen natürlich, Schleswig-Holstein. Aber Hamburg selbst hat ja auch sehr, sehr viel schöne Gebiete zu bieten.
Ja, die Alster entlang alleine lohnt sich ja schon.
Genau, das lohnt sich auch unbedingt.
Und warum, Frau Denkeler-Neuner, machen Sie das? Was ist das Schöne daran? Warum machen Sie das?
Es ist das Schöne, einmal die Bewegung zu haben, aus gesundheitlichen Gründen dann. Dann die sozialen Kontakte und die Landschaft natürlich zu genießen. Die Besenhorster Sandberge oder Duvenstädter Brook und Klövenstehen, was uns Hamburg hier alles so zu bieten hat.
Okay, dann viel Spaß weiterhin und einen schönen Sonntag noch. Tschüss!
Darf ich noch mal etwas sagen?
Ja, aber selbstverständlich.
Falls sich irgendjemand dafür interessiert, unter www.hamburgerwanderverein gibt es dann die Touren zu sehen.
Also www.hamburgerwanderverein in einem Wort, oder?
Nee, hamburger-wanderverein.de.
hamburger-wanderverein.de.
Genau. Und man kann also jederzeit mal solche Schnuppertour mitmachen.
Okay. Also, dann rufen hoffentlich, gucken viele da rein und melden sich dann bei Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Danke Ihnen, tschüss. Jo, tschüss. Und jetzt gehen wir nach Frankfurt zu Wolfgang Hautum. Guten Morgen.
Guten Morgen, können Sie mich hören?
Ja, wir hören Sie.
Ja, also ich bin auch passionierter Wanderer seit über 40 Jahren und vor allen Dingen in Griechenland. Ich mache das zum Teil beruflich. Als Wanderführer auch und ich gehe am liebsten auf sehr schönen alten, uralten, man weiß gar nicht wie alten Wegen, die zum Teil gepflastert sind und so weiter. Meine Frage an die Frau Thürmer, mir ist es irgendwie unbegreiflich, wenn man so läuft und dann noch Kopfhörer aufzieht, warum tut man das überhaupt? Man könnte dann doch auch auf dem Laufband stehen und sich schöne Bilder auf die Leinwand spielen lassen oder sowas. Also für mich ist gerade das Erlebnis in der Natur, die Begegnung mit Menschen, das Ausruhen, die neuen Aussichten, alle Sinne spüren, das ist für mich das Wichtige.
Okay, ganz herzlichen Dank für die Frage und die gebe ich natürlich jetzt weiter an Christine Thürmer.
Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen, aber Sie müssen sich vorstellen, ich mache das jetzt seit über 10 Jahren. Und nach 45.000 Kilometern sieht dann irgendwann mal jeder Berg auch gleich aus. Also klar, ich laufe gerne in schöner Landschaft, das ist begeistert mich nach wie vor, aber das steht nicht im Vordergrund. Also das, was
Sie verändert. Ja, was steht denn im Vordergrund?
Aber das, was Sie verändert, ist, passiert eben in einem drinnen. Da ist die Landschaft sozusagen nur Kulisse. Und ich sage immer, Wandern, das ist wie so ein Schaffensrausch. Also der psychologische Begriff dazu ist Flow. Also Wandern ist eine Beschäftigung, die einen weder über- noch unterfordert. Und vor allen Dingen, sie ist auch selbstbestimmt. Also die wenigsten von uns können ja im normalen Leben noch, die haben einen Arbeitgeber, der sagt, dann hast du da und da zu sein. Und bei mir ist es ganz anders. Ich habe ja nur noch zwei Termine am Tag, nämlich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. So, und ich gerate halt wirklich in diesen, ich laufe da so nacheinander zu und genieße das, wirklich den Kopf frei zu haben und über das nachzudenken, über was ich Lust habe nachzudenken. Und da bietet mir eben diese Hörbücher, die ich unterwegs höre, sehr viel Anregungen. So, und das was oben noch oben drüber steht mit als Motivation ist vor allen Dingen, ist diese Reduktion auf das Minimum. Ich bin ja wirklich nur mit diesen 5 Kilo unterwegs. Ich bade mich da, muss mich im Fluss waschen, ich schlafe irgendwo versteckt im Wald. Und wenn Sie sich ständig so wie ich reduzieren, dann können Sie jedes kleine bisschen, was darüber hinausgeht, wird dann zum totalen Luxus und das können Sie einfach dann wahnsinnig genießen. Das heißt, um das abzuschließen, als ich mal losgewandert bin, habe ich das große Glück zwar nicht gesucht, aber ich habe es trotzdem gefunden. Denn für mich macht Langstreckenwandern glücklich.
Ist das jetzt auch immer so dieses Erfolgserlebnis? Ich habe mir ein ganz bestimmtes Ziel vorgenommen, als ich noch in Deutschland saß und das logistisch bis ins Kleinste vorbereitet. Und das klappt jetzt auch. Gibt es manchmal nicht auch Situationen, wo etwas nicht klappt und wo Sie sich dann ärgern?
Also die gibt es eigentlich die ganze Zeit und das ist eigentlich das viel, viel wichtiger als die Situationen, die klappen. Weil Sie gewinnen ein Wahnsinn Selbstvertrauen, eben indem Sie Sachen schaffen, die Sie sich vorgenommen haben. Und das Wichtige ist, sich auch durchzubeißen, wenn es mal blöd wird, ne?
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Klaus Pukatzki.
Und heute mit unseren Gästen Christine Thürmer, Extremwanderin, und mit dem Spaziergangswissenschaftler Martin Schmitz zum Thema Laufen, Spazieren, Wandern, von der Lust zu Fuß zu gehen. Frei nach dem Satz des berühmten Philosophen Jean-Jacques Rousseau: Ich kann nur beim Gehen nachdenken, bleibe ich stehen, tun dies auch meine Gedanken. Und bleiben Sie nicht stehen, sondern rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail an gespräche@deutschlandfunkkultur.de. Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen mit dem Spazierengehen in der Stadt, mit dem Wandern in der freien Natur. Oder stellen Sie Ihre Fragen an unsere Studiogäste, wie das Heide Mattusch gemacht hat, die von Christine Thürmer gern wissen möchte. Sie schreibt: Ich möchte nächstes Jahr für 2 Wochen einige Etappen auf dem Pacific Crest Trail wandern und hätte gerne gewusst, ob Sie mir Tipps für die Vorbereitung geben können, speziell hinsichtlich der körperlichen Vorbereitung. Zur Info: Ich bin 56 Jahre und Hobbywanderin.
Ja, also die körperliche Vorbereitung ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil fit werden Sie unterwegs. Was am wichtigsten ist, ist, wie ich eingangs sagte, das ist das Rucksackgewicht. Also darauf würde ich mich total konzentrieren, um auf diese 5 Kilo Ausrüstungsgewicht zu kommen. Das ist einfach ein Riesenunterschied, ob Sie jetzt einen 20 Kilo Rucksack da die Berge hoch und runter schleppen oder einen 10 Kilo Rucksack. Und fit werden Sie unterwegs, aber wenn Sie einmal mit der falschen Ausrüstung losgewandert sind, dann kann man diesen Fehler nicht wieder revidieren.
Gibt es da irgendeine Altersgrenze, wo Sie sagen würden, nee, also Sie sollten sich das wirklich lieber überlegen in Ihrem Alter?
Überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich war 56, also ich bin jetzt auch 51. Und der älteste Wanderer auf dem Appalachian Trail, das ist sozusagen der parallel verlaufende Trail an der amerikanischen Ostküste, mit dem habe ich jetzt gerade regen Kontakt, der ist 82 gewesen, als er den Weg gegangen ist. Der ist also wirklich 3.500 Kilometer an einem Stück, er hat 7 Monate gebraucht, gegangen mit 82. Und jetzt wandert er, ist jetzt 83 und wandert jetzt gerade durch Florida, und er läuft also weiter. Und ich sage also, bis in die hohen 60er ist es überhaupt kein Problem. Wenn man dann älter wird, wird es vielleicht ein bisschen langsamer, aber trotzdem, solange Sie einen Fuß von anderen setzen können, können Sie auch Langstrecken wandern.
Martin Schmitz, an den Spaziergangswissenschaftler. Ich denke, jetzt, wenn ich durch unseren Volkspark Schöneberg Wilmersdorf laufe, da sind Menschen, die auch mindestens 80 oder noch älter sind, da joggen oder sonstige, ja wirklich körperlich doch sehr fordernde Fortbewegungsarten machen. Das ist ein neues Phänomen, oder?
Ja, das kann man auch als Fitnesswahn bezeichnen. Also da haben wir als Spaziergangswissenschaftler ja nun nichts mit zu tun. Also bei uns geht es ja, wie gesagt, um die Wahrnehmung. Was bringen wir schon mit und wie gestalten wir jetzt unsere Welt? Und die Arten der Fortbewegung, die interessieren uns insofern, als dass jetzt zum Beispiel mit dem Automobil es ja möglich ist, an einem Nachmittag das Burgund zu durchfahren. Und als jetzt die ersten Autofahrer, also Autospazieren gefahren, wird ja auch, als das die ersten Autofahrer gemacht haben, sind die dann nach Hause zurückgekommen und haben gesagt, das Burgund ist auch nicht mehr das, was es früher mal war.
Weil da so viele Autos rumfahren.
Naja, weil die auch nichts gesehen haben, denn die Sequenzen, die man also mit nach Hause bringt, also beim Fuß zu Fuß gehen, ist das natürlich langsamer und mit dem Auto ist das viel schneller und die Sequenzen, die Landschaften, von denen man dann anschließend erzählt, werden natürlich auch abstrakter. Das, was uns jetzt interessiert, ist zum Beispiel, wie reagiert jetzt das Burgund? Also wie macht sich das Burgund wieder typischer? Und das ist ein Phänomen, das beobachten wir eigentlich jetzt in vielen, also Leitbildern von Planungen und so, dass natürlich die Gegenden wieder nach Identitäten suchen und nach Bildern, wie sie sich also eben typisch machen können.
Ja, aber wie kann das Burgund sich wieder typisch machen oder wie konnte die Eifel oder das Sauerland sich wieder typisch machen?
Nee, die versuchen das alle auf sehr viele verschiedene Arten. Also es werden wieder neue regionale Spezialitäten entdeckt. Es gibt aber auch Dinge, das heißt also in der Spaziergangswissenschaft, es entstehen Regionen ohne Region, also ein Regionalismus ohne Region. Also es ist unter dem Aufsatztitel von Lucius Burkhardt läuft das unter das Falsche ist das Echte. Also es gibt Modeschmuck, der ist also so groß, dass solche Diamanten gibt es gar nicht. Und dann gibt es aber auch Bauernhäuser, also Hotels in den Alpen, die sehen aus wie aufgepumpte Bauernhäuser. Also es gibt eben Fälschungen ohne Original und das kann man auch auf Regionen übertragen. Also unsere Projektion, das, was wir mitbringen im Kopf, das bauen wir jetzt auch. Dabei muss man aber sagen, dass Realität und Wunschgedanken sehr krass auseinandergehen. Sehr oft, also Ferien auf dem Bauernhof heißt heutzutage eigentlich mit 50.000 Mastschweinen zu frühstücken, denn die Landwirtschaft ist industrialisiert und was man auch als aufmerksamer Wanderer oder Spaziergänger natürlich sehen kann, ist, dass das Verhältnis von Stadt und Land sich im Gegensatz zu vor 50 Jahren circa komplett verändert hat.
Und jetzt begrüßen wir Stefan Jarikowski. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese gerade ein Buch, und zwar, das sind drei Bände. Das ist von Patrick Leigh Fermor. Und der ist damals 1933, im Dezember hat er eine Wanderung angefangen, von Höck von Holland nach Konstantinopel, quer durch Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien. Und er hat da ja ein paar Jahre gebraucht. Und was ich so schön finde an seinem Buch ist, dass er wirklich auch die Menschen dort, die verschiedenen Kulturen kennenlernt, aber auch die Naturerlebnisse und vieles wahrnimmt auch und sich darüber Gedanken macht. Und nebenbei ist er immer wieder am Gedichte rezitieren von Shakespeare oder von Horaz, Vergil, beschäftigt sich mit der mitteleuropäischen Kultur und es ist ein Gang im Grunde genommen durch das alte Europa, wie wir das heute gar nicht mehr kennen. Und mir geht es einfach so, wenn ich die Bücher von ihm lese, dass ich am liebsten also einen Rucksack nehmen würde und losziehen würde.
Ja, und tun auch, Sie das dann auch? Oder lesen, Herr Jarikowski, lesen Sie dann jetzt nur? Oder könnte Sie das tatsächlich irgendwann dazu bringen, dass Sie losmarschieren und wandern?
Also sagen wir mal so, so Länder wie Rumänien, Bulgarien haben mich schon immer interessiert. Ich war auch schon in Bulgarien wandern, Bergwanderungen gemacht 1986 und Rumänien konnte ich damals nur vom Zug aus wahrnehmen. Aber der Freund und ich, wir wären am liebsten aus dem Zug ausgestiegen und wären losgelaufen. So war es.
Dann danken wir für den Literaturtipp, Herr Jarikowski. Und jetzt begrüßen wir Pia Jürgens aus Magdeburg. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin selber passionierter Wanderer, bin also zum Beispiel schon den GR20 in Korsika gewandert oder den GR11 in den Pyrenäen und habe jetzt seit 2 Jahren eine kleine Tochter. Und meine Frage geht an, also ich habe zwei kurze Fragen. Die eine Frage an Frau Thürmer ist, was sie für Empfehlungen hat für Wandern mit kleinem Kind. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Und die zweite Frage ist, sie hat, also ich bin völlig ihrer Meinung, wenn sie sagt, man soll mal in Gegenden wandern, die nicht so bekannt sind. Darüber findet man aber wiederum wenig Literatur, also sowohl Karten als auch Literatur im Sinne von, wie komme ich da hin, wo sind am Rande irgendwelche Hütten oder ähnliches. Wie löst sie diesen Konflikt für mich als Normalbürger auf? Also ich bin kein professioneller Wanderer, der da viel recherchieren kann, sondern sozusagen die Differenz zwischen, ich will in unbekannte Regionen, finde darüber aber wenig Literatur.
Okay, herzlichen Dank für die beiden Fragen. Also erstmal Wandern mit kleinen Kindern, Christine Thürmer, was würden Sie da raten?
Also erstmal, ich habe selber keine kleinen Kinder, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich hatte tatsächlich mal Freunde, amerikanische Wanderfreunde, die wollten unbedingt nach Europa kommen mit ihrem damals zweijährigen Kind. Und die habe ich geschickt auf den Salzburger Almenweg. Das ist ein Weg, also und zwar aus dem Grund, Sie können das unheimlich gut erreichen. Das ist also eine Rundwanderung. Sie kommen also sozusagen immer vom Tal hoch, teilweise auch mit Skiliften, eben hoch auf diesen Weg. Und der geht, ist also entstanden von den Salzburger Almtourismus, weil das ist ein wahnsinnig bekanntes Winterskigebiet. Das heißt, ihr habt ganzen Skilifte, aber im Sommer ist da keiner. Aber die Almen werden trotzdem bewirtschaftet und da wandert man dann quasi von Alm zu Alm und die sind wirklich in sehr verträglichen Abständen und sie können auf diesen Almen auch übernachten. Und ich sage immer, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Heiratsanträge bekommen wie auf dieser Wanderung. Aus dem einfachen Grund, da waren abends, waren wenn die Touristen weg sind, saßen dann die Almwirte, die sind meistens ältere Damen dort und versuchten mich sozusagen als potenzielle Schwiegertochter anzuwerben, weil die natürlich sozusagen Nachwuchsmangel haben, keine Frau will da mehr irgendwie am Land leben. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil halt diese Hütten sehr schön sind und sie da wirklich noch diese urtümliche Art, also diese Almwirtschaft kennenlernen.
Und das war jetzt also eine Strecke, die also wirklich die Eltern dann mit dem zweijährigen Kind auch gut zurücklegen konnten.
Genau, die haben das teilweise auch noch getragen dann eben, aber sie haben wirklich, sie müssen sonst nichts mitnehmen, weil sie können auf den Almen übernachten. Mhm. Also es ist halt was Schöneres, als immer in Pension zu gehen, sondern sie sind wirklich da immer oben und die verkaufen ja auch was zu essen. Das heißt, man reduziert da das Gepäck. Und prinzipiell, wenn man Wanderungen sucht, also da gibt es eine wunderbare Quelle und zwar ist es eine Webseite, die heißt Way Market Trails.
So, dann war jetzt also Way, W-A-Y.
M-A-R-K-E-D-T-R-A-I-L-S, waymarkettrails.org.
Ja.
Und das ist im Prinzip eine Sammlung von, also auf den OSM-Karten werden ja OpenStreetMap, also diese öffentlich zugänglichen Karten, die werden ja von den Nutzern immer abgedatet. Und dort können Sie nachgucken und alle möglichen Wanderwege in Europa und auch weltweit finden. Und dieses Waymarket Trails, das gibt es in der Ausgabe Wandern, Mountainbiken, Radfahren und sogar für Reiter. So, wenn Sie auf die Wanderseite von denen gehen, ist einfach immer dieselbe Karte und je nachdem, welches Overlay Sie drüber haben, also dann halt die Wanderwege, können Sie da auch ganz unbekannte Wege entdecken. Und so plane ich auch meine Wanderung durch Europa. Also ich habe dann so eine grobe Idee, ich will Europa-Ost-West wandern und dann gehe ich auf diese Webseite und gucke, welche Wanderwege, also welche bekannten oder markierten Wege gibt es denn auf meiner Strecke. Und so stückle ich auch meine eigene Wanderung zusammen.
Und nun begrüßen wir Mechthild Holzmeier aus Kaufbeuren. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Also, ich gehe sehr gerne spazieren. Ich bin schon wandern gegangen, flanieren und auch pilgernd war ich unterwegs. Und ich möchte mal als Anregung hineingeben, dass es sehr reizvoll sein kann, auch einen Weg zurückzugehen. Man hat da zwei Perspektiven und unter Umweltgesichtspunkten ist es auch sehr gut, wenn man zum Beispiel sich vornimmt, ich gehe von der Haustüre zu Fuß irgendwo hin und komme dann auch wieder zu Fuß nach Hause. Das mag jetzt für viele Leute sehr langweilig klingen, so nach dem Motto, da habe ich ja immer nur diesen eingeschränkten Bewegungsradius, das mag sein, aber viele Leute können vor lauter Denken an ihre hohen, weiten Ziele, kennen die sich in der Umgebung gar nicht aus.
Und wenn Sie, Frau Holzmeier, wenn Sie jetzt so einen Weg, also meinetwegen wandern, Kilometer,
ja,
die eine Strecke, und Sie gehen zurück, Erleben Sie dann manchmal, dass das zwei verschiedene Strecken sind? Sind ja dann jetzt zwei ganz unterschiedliche Optiken, wie ich da möglicherweise was wahrnehme.
Ja, also nein, wir haben das mal ausprobiert, dass wir auch ganz bewusst die gleiche Strecke zurückgeben, weil wir immer so ein Zeitlimit haben, ein Zeitfenster, in dem wir das machen. Und dann arbeiten wir mit dem Tageslicht und überhaupt überlegen uns, wie lange wollen wir überhaupt unterwegs sein. Ich muss hier meine Fütterungszeiten meiner Hauskatze einhalten, die ist chronisch krank. Und da sind solche Sachen wichtig. Ja, und das ist also wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Sie gehen den Weg ganz anders zurück. Also ich kann hier natürlich nur für mich sprechen, weil sie einfach merken, boah, ich habe das zwar vorhin auch gesehen, aber das sieht aus dieser Perspektive, nehme ich die Landschaft wieder neu wahr. Und das ist für mich was ganz Tolles. Ich laufe den Weg doppelt, ich habe ganz viel davon und dann habe ich auch das Gefühl, ich kenne ihn.
Ja, und Sie haben jetzt gesagt, wir, Sie laufen also nicht alleine.
Ich laufe vorzugsweise zu zweit und also ungerne schon so mit 3-4 Leuten, das ist mir alles zu laut und zu viel. Also wenn da sich so intensive Gespräche unter 2 Personen entwickeln, finde ich das prima. Wir laufen auch mal ganz still nebeneinander. Und also ich käme auch nicht auf die Idee, mir einen Kopfhörer aufzusetzen, weil ich finde, das ist genau das Erlebnis, wenn man unterwegs ist, wie sich der Lärmpegel und das ganze Geräuscherleben ist genauso lebendig wie der Weg. Das verändert sich auch. Sie haben da nicht immer den gleichen Geräuschpegel um sich. Und das ist, finde ich, reizvoll.
Wo wandern Sie denn genau?
Ja, ich lebe hier im Allgäu, also bin ich im Allgäu unterwegs.
Also Kaufbeuren und Umgebung.
Genau.
Und schöne Umgebung, ich war da schon mal, wunderschöne Umgebung.
Ja, fantastisch, also ich lebe in meinem eigenen Urlaubsland.
Weiterhin viel Spaß dabei, Frau Holzmeier, und schönen Tag noch, tschüss.
Ja, vielen Dank, Ihnen auch, auf Wiederhören.
Tschüss. So, und Joachim Isensee ruft aus Schwerin an, guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Isensee, wie hören Sie?
Ja, ich höre Sie auch.
Sie sind dran, Sie haben das Wort.
Ja, ich habe einen kleinen selbstgebauten Wagen und mit dem habe ich schon Wanderungen unternommen und habe festgestellt, dass mich die Menschen, ich bin inzwischen 75 Jahre alt, immer angucken wie einen Exoten. Und da ich auf moderne Kleidung verzichte, mit wenig bunten Applikationen, denken die immer, ich bin ein Assi. Und die gucken mich immer gar nicht an, die Leute, und drehen sich dann nach einer gewissen Zeit um und sehen mir immer nach.
Was heißt jetzt, Entschuldigung, Herr Isensee, was heißt jetzt kleiner Wagen?
Ja, also, das ist von einem Behindertenfahrzeug, ist das eine Bereifung, die ist ungefähr im Durchmesser des Rades ca. 30 cm. Auf dem Wagen ist eine kleine Edelstahlplatte drauf. Der Wagen ist ungefähr in der Grundfläche 50 mal 50 Zentimeter, sag ich mal. Ich habe das Maß jetzt nicht so genau im Kopf. Und da habe ich mein Gepäck drauf liegen. Und dann brauche ich kein Gepäck tragen und ziehe es am Koppel mit einem Karabinerhaken hinter mir her. Und das ist eine ganz leichte Art der Fortbewegung, weil ich dann eigentlich gar nicht so viel Gepäck sparen muss. Ich kann alles locker mitnehmen, so viel ich eben ziehen möchte.
Und was nehmen Sie da immer dann mit?
Ach, das kann mal mehr oder weniger sein. Also ich reduziere das manchmal so wenig, dass ich sage, ich nehme heute mal 5 Liter Wasser mit, weil ich in Mecklenburg vielleicht nirgends so an einen Bauernhof komme oder so und sage, es ist so früh dunkel, wen willst du jetzt noch belästigen? Und dann spielt das keine Rolle, was ich mitnehme. Oder irgendwo, wo ein Waldplatz ist, da baue ich meinen Kocher auf und koche mir ein bisschen was. Und nachts habe ich nur Angst, dass mich die Wildschweine überlaufen.
Da haben Sie also auch Zelt drauf auf dem Wagen.
Zelt drauf, Zelt und Schlafsachen.
So, und weil Sie eben diesen Wagen hinter sich her ziehen, glauben die Leute alle, Sie wären Obdachloser.
Ja, so ungefähr, ja.
Ja, und wie gehen Sie damit um? Sprechen Sie die an und sagen, Leute, ich bin Wanderer?
Das ist sehr interessant. Wenn ich dann an der Ostseeküste unterwegs war, dann komme ich mit den Leuten ins Gespräch und dann stellen die fest, dass ich also ein ganz normaler Durchschnittsmensch bin und gar kein Assi. Weil meine Anzugsordnung ist bewusst auf einfach gehalten, das heißt nicht oft so sehr modern.
Okay, Herr Isensee, ganz herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin beim Wandern. Das tut mir jetzt leid, Christine Thürmer. Ich muss jetzt diese blöde Frage doch stellen. Wie werden Sie wahrgenommen, wenn Sie jetzt da Ihre 35 Kilometer am Tag alleine als Frau wandern?
Ich habe das große Glück, also ich glaube, also ich habe das sehr interessiert gehört von Herrn Isensee, weil da würde es mir als Frau einfacher gehen. Also ich bin zwar auch schon mal für eine Obdachlose gehalten worden, aber das passiert eher selten und das ist aber auch nur in den USA. Das Interessante ist, dass man durch diese Outdoor-Kleidung im Prinzip jenseits der normalen sozialen Normen ist. Also wenn Sie jetzt jemanden treffen, dann scannen Sie die Kleidung und stellen fest, aha, der gehört zu, was weiß ich, Arbeiter oder was auch immer. Sie haben sehr schnell ein Bild von dem. Und durch diese Wanderkleidung bin ich also außerhalb der sozialen Norm und bieten dadurch eine gute Projektionsfläche für alle möglichen Ideen. Das heißt, auf allen derselben Tour habe ich einerseits da war ich in Spanien, irgendwelche illegalen südamerikanischen Zimmermädchen kennengelernt, die mich sofort zum nächsten Discounter geschleppt haben, weil die wussten, die Frau hat kein Geld, die müssen wir jetzt mal zum billigen Einkauf mitnehmen. Und ein paar Tage später habe ich dann einen Unternehmensberater getroffen, der mir nach 10 Minuten Gespräch sofort den Schlüssel für sein Sommerhaus in die Hand gedrückt hat. Also beide haben in mir was ganz anderes gesehen. Das Zimmermädchen eben, ja, die hat genauso wenig Geld, da müssen wir solidarisch sein. Der Unternehmensberater A, da ist ja jemand, der hat einfach alles aufgegeben und war früher auf genau wie ich unterwegs. Und das ist ganz spannend, man wird halt zur Projektionsfläche.
Jetzt haben Sie Kleidung angesprochen. Welche Tipps können Sie für Kleidung geben und jetzt nicht nur für Jacken, Hosen und so, sondern auch für Schuhe?
Schuhe ist tatsächlich am interessantesten, weil ich laufe überhaupt nicht, was immer alle denken, in Wanderstiefeln. Also kein Profi-Wanderer würde in Wanderstiefeln gehen, sondern alle, die das wirklich professionell und mit diesen riesigen Distanzen betreiben, gehen in Trailrunning-Schuhen. Das sind leichte Schuhe mit einer flexiblen Sohle mit Meshgewebe. Die sind auch nicht wasserdicht und sonst wie, aber das ist das Einzige, womit sie wirklich dann sich auch keine Fußprobleme einhandeln. Weil so ein Wanderstiefel, also alle denken, man muss den Fuß irgendwie schützen, aber so ein harter Wanderstiefel hat genau den gegenteiligen Effekt. Der wirkt wie ein Korsett und er zwingt den Fuß dazu, immer dieselbe Bewegung zu machen. Und das ist das Rezept, um Blasen zu kriegen, um schnell zu ermüden. Wenn mit so einem Trailrunning-Schuh, der hat eine flexible Sohle, kommen sie immer unterschiedlich auf und ermüden viel weniger. Und ich habe wirklich nie Blasen.
Und was ist mit Jacke und Hose?
Ja, hier muss ich auch die Outdoor-Industrie ein bisschen enttäuschen. Also ich kaufe alles. Genau, ich kaufe also wirklich alles vom Discounter, weil viele glauben, dass man sozusagen sich da wirklich in Fachhandel groß mit teuren Sachen eindecken muss. Das ist ja irrsinnig teuer, wenn sie da gerade so in Regenjacken mit speziellen Membranen da investieren wollen. Da sind sie ja für eine Jacke schon 200-300 Euro los. Und ich kaufe wirklich alles beim Discounter. Da gibt es keine so großen funktionellen Unterschiede, dass man da dass diese Mehrausgaben rechtfertigen würde. Außer, dass man halt vielleicht ein bisschen besser aussieht. Aber rein aus Funktion können sie auch billige Outdoor-Sachen kaufen.
Und was hatten Sie von diesen Tracking-Armbändern, die Schritte zählen?
Hatte ich noch nie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das für Leute gut ist, die sich da irgendwie zwingen oder motivieren wollen, da auch entsprechend zu laufen. Ich selber habe das überhaupt nicht.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Schmitz? Wenn Sie spazieren gehen, was haben Sie dann, Spazierstock?
Ich habe in der Tat gerade wieder einen neuen Spazierstock. Der hat einen Stocknagel da drauf. Das sind die kleinen Wappen, die man an die Stöcke, an die Wanderstöcke befestigt, an den Wanderstöcken befestigt hat, die also Auskunft über die Orte gibt, an denen man schon mal war. Und ich habe jetzt ein Universalstockwappen mit der Aufschrift "Hier ist es schön" entwickelt. Das heißt, es ist ein Stocknagel für jeden beliebigen Ort der Welt. Aber was ich gerne noch sagen würde, also der Herr Isenberg, das finde ich interessant, also auch die Geschichten, die Frau Thürmer jetzt gerade erzählt hat, das ist natürlich die Begegnung, die man hat, die finden natürlich nur so statt, wenn man das System zu Fuß gehen und auch in diesen Entfernungen macht. Das sind ja schon fast Kunstprojekte für mich, das interessiert natürlich die Spaziergangswissenschaft soziologisch sehr. Und die Dame, die vorher angerufen hat aus Kaufbeuren, das fand ich sehr interessant auch für uns Spaziergangswissenschaftler, die sprach davon von wechselnden Perspektiven. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bei der Wahrnehmung unserer Umwelt wirklich berücksichtigen sollten. Man sollte sie aus mehreren Perspektiven sehen und mal vergessen, was man eigentlich darüber gelernt hat. Wir haben natürlich auch selbst schon solche Systeme entworfen. Man kann zum Beispiel, also das klingt jetzt vielleicht super lustig, aber man kann zum Beispiel mal einfach geradeaus gehen. Nur immer geradeaus, also auch wenn man in einer Landschaft ist, das ist natürlich sofort eine andere Wahrnehmungssystematik. Oder man kann, wenn man von zu Hause weggeht, nicht eigentlich den gleichen Weg zurück, sondern einen bestimmten Geradeausweg, also vielleicht 1 Kilometer gehen und dann immer rechts. Also es gibt mehrere Systeme, die man sich natürlich auch überlegen kann.
Gehen Sie nach so einem System spazieren?
Manchmal. Ich war gerade das erste Mal in meinem Leben in Palermo und da habe ich das gemacht. Also erstmal ohne Stadtplan und ich bin abends erst angekommen, es war schon dunkel und ich meine, sich dann zu verlaufen, ist natürlich nicht schön. Und dann bin ich eben, also da kann man sich nicht verlaufen, wenn man da kann man auch die Stadt natürlich sehr schnell verstehen.
Immer rechts laufen.
Ja, also erst geradeaus und dann immer rechts oder auch links, ne?
Und an gespräch@deutschlandfunkkultur.de haben Roman Imberger und Angelika Ehmer eine E-Mail geschickt, die sich an unseren Gast Martin Schmitz richtet. Die beiden schreiben, als ehemaliger Schüler von Lucius Burkhardt und Architekt und Stadtplaner und passionierter Fußgänger sehe ich mit Besorgnis die gestalterische Verödung von vielen Wegen in Städten und Dörfern. Man fragt sich, warum viele Menschen im Urlaub fußgängerfreundliche und pittoreske Städte überlaufen und sich im eigenen Umfeld jegliche städtebauliche Missbildung gefallen lassen?
Das frage ich mich auch.
Ja, dann antworten Sie bitte.
Das frage ich mich natürlich auch. Also ich habe das Gefühl, also ich habe ein Hobby. Ich gucke gerne Vorgärten zum Beispiel an. Und in diesen Vorgärten merkt man natürlich, es gibt auch so diese wunderbare Initiative Gärten des Grauens. Also da spiegeln sich ja bestimmte Moden wieder, also bestimmte Dinge, die Menschen irgendwie aus ihrem Katalog haben, also aus dem Baumarkt oder aus dem Gartencenter. Und das geht unglaublich schnell, dass solche Vorstellungen sich tatsächlich auch in der Landschaftsplan- oder Gartengestaltung tatsächlich durchsetzen. Ich denke, dass wir also den Verkehr insgesamt natürlich irgendwie neu aufteilen müssen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass natürlich Stadtzentren ihre Bedeutung verlieren. Aus welchem Grund auch immer. Es gibt also sehr viele verschiedene Gründe. Ich denke, dass da neue Bilder entstehen sollen. Und was wir gerade natürlich erleben, ist eine eindimensionale Sichtweise auf das Elektroauto, das selbstfahrende Auto, all diese Dinge, ich meine, das wird irgendwann möglich sein. Das ist auch toll, dass wir das schaffen, also so etwas technisch herzustellen. Es ist die Frage, ob man das anwenden sollte und es ist die Frage, ab wann man das anwenden sollte. Was nämlich viel wichtiger sind natürlich Entwicklungen, die parallel in der analogen Welt jetzt stattfinden.
Da möchte ich dann anschließen, Berlin plant ja im Rahmen eines neuen Mobilitätsgesetzes Verbesserung für Fußgänger. Da geht es zum Beispiel darum, dass Fußgänger an Ampeln die Straßen so in einem Rutsch überqueren können und nicht mehr auf der Mittelinsel warten müssen. Wenn Sie Stadtplanern, Kommunalpolitikern ein paar Wünsche äußern könnten, was wäre so das Wichtigste, was Ihnen da im Interesse des Spaziergängers, des Flaneurs am meisten auf dem Herzen liegt?
Wissen Sie, das Ärgerlichste ist, wenn man an einer Straßenbahnhaltestelle, also die ist auf der Straßenmitte natürlich und da ist eine Ampel, die Straßenbahn kommt rein, die Ampel hat rot, die Autos fahren an einem vorbei und man kommt da nicht mehr rüber und die Straßenbahn fährt weg. Das ist so ziemlich das Ärgerlichste, was ich als Fußgänger, ich kann auch nicht Auto fahren, was ich als Fußgänger tatsächlich erlebe und dann weiß, glaube ich, jeder ein Lied davon zu singen, welche Verpömpelungen stattfinden, welche merkwürdigen Gehbeziehungen. Man sieht ja oft, also die fehlgeplanten Gehbeziehungen sieht man an den Trampelfaden. Also das sind die viel bequemeren Wege. Das wird manchmal planerisch überhaupt nicht berücksichtigt. Ich denke, wir stehen vor der Aufgabe, alle 4 Verkehrssysteme irgendwie neu zu mischen, um eine Mobilität beizubehalten. Ich finde es ja gut, dass wir uns also treffen können, uns also schnell durch die Welt bewegen können, aber dass diese Mobilitätssysteme gemeinsam funktionieren.
Und jetzt hören wir Sabine Engert aus Berlin. Guten Morgen, Frau Engert.
Guten Morgen in die Runde. Ja, genau, ich kann jetzt genau da anschließen, weil genau das ist auch mein Thema. Ich wohne ja in Berlin, wie gesagt, ich kann auch nicht Auto fahren, ich laufe viel durch die Stadt und ich empfinde Berlin inzwischen als wenig aufenthaltsfreundlich. Gerade die Innenstadt, das ist voller Autos Und es ist hier immer, geht immer gleich ein Aufschrei durch die Bevölkerung, wenn nur mal angedeutet wird, dass die Friedrichstraße möglicherweise autofrei werden könnte. Da sind andere Städte in Europa viel, viel weiter. Zum Beispiel Paris, da gibt es diese Quais, die einmal im Monat am Sonntag autofrei sind. Und dann ist da sofort alles los. Da ist, da gibt's auch, kann man sich aufhalten, da kann man viel machen. Da tobt dann das Leben. Ich finde, man kann nicht nur durch eine Innenstadt flanieren, laufen, man muss sich auch aufhalten können, man muss auch mal eine Pause machen können, sich mal hinsetzen können, Kaffee trinken können. Überall in deutschen Städten gibt es Fußgängerzonen. In Berlin vermisse ich das wirklich total. Also es gibt in der Innenstadt in Mitte praktisch nichts. Und wenn die Friedrichstraße autofrei wäre, das wäre natürlich eine echte tolle Sache, weil dann könnte man durch die Innenstadt auch mal gefahrlos laufen und könnte sich an den Läden aufhalten und so weiter. Ich finde, das ist, ja, da läuft eben viel schief. Und ja, ich wollte einfach nur ein Plädoyer für autofreie Innenstadtzonen loswerden.
Danke, Frau Engert. Jetzt, Martin Schmitz, fehlt den Fußgängern die Lobby, wie ich das ja ganz zu Beginn der Sendung in meiner Moderation auch gesagt habe. Also die Autofahrer haben ihre Lobby, selbst Fahrradfahrer, Fußgänger offenbar nicht.
Doch, doch, die haben jetzt auch eine Lobby. Also man sieht ja, also das Bewusstsein für diese Problematik ist jetzt enorm angestiegen. Also die Fahrradfahrer haben jetzt eine Lobby, also da tut sich ja was. Leider, leider läuft das nicht zusammen. Also es ist ein komplexes Problem. Man kann jetzt nicht einseitig, also das übertriebenermaßen, also Fußgängerzonen oder Fahrradzonen ausweisen. Also ich muss jetzt die Hörerin etwas enttäuschen. Also ich bin, es kommt natürlich immer auf den realen Fall an, aber beispielsweise in Kassel bin ich zum Beispiel, also das ist jetzt stark übertrieben, aber als Reizwort, ich bin zum Beispiel für die Abschaffung der Fußgängerzone als Spaziergangswissenschaftler, weil ich einfach sehe, dass diese Fußgängerzone für die Entwicklung der Stadt eine ganz negative Auswirkung hat. Also es ist Verödung, es sind, sagen wir mal, keine Kleinanbieter mehr da und in der Tat, also es sind ja nur noch Ketten in den Städten
vorhanden. Also von den Läden, ja.
Ja, von den, ja, genau. Also und es gibt eigentlich sonst kaum noch einen Grund, in bestimmte Innenstädte zu fahren. Und die Geschäftstreibenden und die Stadt, beispielsweise jetzt in Kassel, die beschweren sich ja schon seit 20 Jahren, dass also dieses Stadtzentrum an Bedeutung verliert. Und das ist eben spaziergangswissenschaftlich, kommt man da sehr schnell zu einer Analyse, dass man eben feststellt, dass diese Stadt im Prinzip viel zu eindimensional durch die Fußgängerzone geworden ist, dass sie eigentlich wachsen muss.
Und jetzt heißen wir Petra Bischof aus Dortmund in unserer Runde willkommen. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte als erstes mal der Dame, der Wanderin, große Freude, Anerkenntnis aussprechen über die Bemerkung, dass sie mit Kopfhörern wandert und Hörbücher hört.
Christine Thürmer.
Christine Thürmer, genau, Entschuldigung, ich hatte ja den Namen vergessen. Ja, es ist in Deutschland immer so, alles muss so sein, wie es sein muss. Und wenn man wandert, dann muss man Naturgeräusche lieben. Und ich fand das sehr erfrischend, dass sie gesagt hat, sie hört auch Hörbücher unterwegs, wenn die Strecken öde sind.
Und Sie, wandern Sie auch, Frau Bischof?
Ja, das wollte ich auch eigentlich erzählen. Ich bin vor ungefähr 2-3 Jahren zum Wandern gekommen, als ich abnehmen wollte. Ich war vorher immer auf dem Fahrrad unterwegs und dann hat mich aber irgendwie mit den schwindenden Pfunden auch so das Wandern gepackt und ich habe immer größere Strecken gemacht, hauptsächlich hier in Dortmund. Ich wohne an der Emscher und kann da ganz schöne Strecken machen und ich hatte dann nach und nach auch Lust, mit anderen Leuten zu gehen, weiß aber von mir, dass ich schnell so ein bisschen reizüberflutet bin und ganz besonders, wenn viele Menschen durcheinander sprechen, ein bisschen mich gestört fühle, sagen wir es mal so. Ja. Und hatte mir eigentlich so eine komische Kombination gewünscht von nicht alleine gehen, aber auch nicht sprechen müssen.
Also Leute, die mal den Mund halten können.
Ja, genau. Ich bin auch noch nebenberuflich Friseurin und muss mir so viel anhören von den Menschen, dass ich einfach, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich liebe Menschen, aber wenn sie schweigen, finde ich das einfach auch schön. Mhm. Und das passt auch zu meinen spirituellen und religiösen Ansichten, einfach mal in die Stille zu gehen.
Und haben Sie denn solche Menschen jetzt gefunden, die auch wirklich mal die Klappe halten können?
Ja, ich habe über so eine Nachbarschaftsinitiative Leute gesucht, habe das mit der Überschrift Stille Wanderung so ein bisschen beworben hier bei uns in Dortmund. Und ja, tatsächlich, im letzten Sommer sind wir fast jeden Sonntag 1 bis 3 Stunden so gewandert. Und ja, manche haben das zum ersten Mal gemacht, manche fanden es komisch und viele waren einfach ganz begeistert, das ist mal was ganz anderes. Von manchen merkte man auch gleich, dass sie erfahren darin sind, mal still zu sein. Und ja, für mich ist es einfach eine, ja, es verbessert sich. Es ist schöner, mit anderen schweigen zu gehen als alleine. Ich gehe auch alleine, aber diese Kombination finde ich ganz toll und ich wollte davon berichten und mich bedanken für den Beitrag und die Beiträge heute. Das war sehr interessant für mich.
Ganz herzlichen Dank, Frau Bischof, nach Dortmund.
Und Bernhard Bercher aus Böblingen begrüßen wir nun. Guten Morgen.
Ja, nicht guten Morgen, nicht ganz Böblingen, sondern Sindelfingen. Macht einen Unterschied.
Sindelfingen, okay. Entschuldigung.
Ja, ich habe eine Frage an die Frau Thürmer. Sie hat gesagt, dass sie auf ihren Wanderungen immer Schlafsack und Isomatte mitnimmt. Und daraus schließe ich, dass sie dann meistens draußen übernachtet.
Genau.
Ich habe das, ja gut, ich habe das in manchen Fällen auch schon so gemacht. Also ich mache auch manchmal so gerne Streckenwanderungen. Meistens ist dann so von Hütte zu Hütte, aber auch schon manchmal mit draußen übernachten. Das ist ja dann, macht dann mehr Spaß, wenn man zu zweit ist oder so. Und das machen auch wenige mit. Aber es macht schon Spaß, muss ich sagen. Und ich habe da so immer Zweifel, darf man das jetzt? Also es gibt Naturschutzgebiete, da ist es ausdrücklich verboten, da weiß man Bescheid, das ist klar. Aber sonst ist man da immer irgendwie in einer Grauzone. Und da hätte ich jetzt gerne von Ihnen gewusst, wie sind da Ihre Erfahrungen, insbesondere so in Deutschland oder in Frankreich. Das wären jetzt so meine bevorzugten Gebiete. Ich plane auch demnächst mal den GR10 in den Pyrenäen zu machen. Und da stelle mir jetzt selber die Frage, soll ich das jetzt mal so einplanen oder lieber sein lassen?
Okay, wunderbar. Danke, Herr Bercher. Was raten Sie, Christine Thürmer?
Also ganz klar so einplanen. Also ich habe neulich mal eine Statistik zusammengestellt. Ich habe jetzt, glaube ich, mehr als 2000 Nächte draußen übernachtet, irgendwo wild im Wald. Und von diesen 2000 Malen bin ich weniger als 5-mal erwischt worden, entdeckt worden. Und es gab kein einziges Mal Probleme. Und das ist die Praxis. Rein juristisch haben Sie völlig recht. Es ist zum Beispiel in Deutschland ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber immer sehr restriktiv gehandhabt. Zum Beispiel jetzt hier in Brandenburg, da darf man tatsächlich als nicht motorisierter Wanderer eine Nacht in der freien Natur völlig legal übernachten. In den meisten anderen Bundesländern ist das entweder nicht ausdrücklich erlaubt oder wenn es verboten ist, ist es nicht Bußgeld bewährt. Also es ist immer irgendwie ein bisschen restriktiv. Letztendlich, solange man sich an 3 Regeln hält, wird man keine Probleme haben. Die 3 Regeln sind ganz einfach. Also erstens natürlich keinen Müll hinterlassen. Zweitens, ganz wichtig, kein Feuer machen. Und drittens, das ist die wichtigste Regel, einfach bei Sonnenaufgang wieder weg sein. Und dann passiert auch nichts. Und selbst wenn man erwischt wird, und dann muss man natürlich sofort anbieten, also dann geht man auch. Also ich diskutiere dann auch nicht groß rum, wenn dann Förster ankommt und sage, okay, dann packe ich zusammen. Ich musste noch nie wirklich gehen.
Aber gibt es denn jetzt so den idealen Kontinent mit dem idealen Wandergebiet, wenn Sie mal weltweit, global ein bisschen gucken?
Tatsächlich, und ich bedauere ja immer, dass die Europäer haben ja immer so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex gegenüber zum Beispiel die USA, weil die denken, so richtig in so ein Wanderabenteuer, dazu muss man ja in die richtige Wildnis gehen. Und in Europa gibt's ja jetzt ausgenommen Skandinavien keine Wildnis mehr und eigentlich kann man hier gar nicht richtig wandern. Und ich versuche das immer so ein bisschen zu relativieren, weil diese tolle Wildnis in den USA, ja, die gibt es noch, aber es gibt da nur ganz wenig Wanderwege. Weil wir eine ganz andere juristische Situation in Europa als in den USA haben. In Europa gibt es eigentlich in fast allen Ländern ein sogenanntes Waldbetretungsrecht, wonach man zu Erholungszwecken sich im Wald in der freien Natur aufhalten darf. Das heißt, zu gut Deutsch, in Europa, wo ein Weg ist, ist auch ein Wanderweg. In den USA ist das ganz anders. In dem Moment, wo das Privatgelände ist, dürfen sie da nicht mehr wandern und riskieren da wirklich einen Satz Schrotkugeln. Das heißt, eine ganz überraschende Zahl hier, dass Wanderwege Netz in Deutschland ist in etwa mit 350.000 Kilometern genauso groß wie das gesamte Wanderwegenetz der USA, obwohl die USA 26-mal so groß sind und 4-mal mehr Einwohner haben.
Holger Krause aus Halle begrüßen wir nun. Guten Morgen.
Ja, und da möchte ich gleich anschließen. Erstens mal zu berichten von eigentlich der Naherfahrung. Das ist ja der Gehwissenschaftler, den Sie in der Sendung haben. Eigentlich die Überraschung, man fährt in Halle in die Stadt mit dem Auto oder geht zu Fuß. Und häufig hat man dann die Erfahrung, hoppla, 30 Minuten in die Innenstadt für 3 Kilometer, weil es dicker Verkehr ist. Mein Gott, das hätte ich laufen können, da bin ich 5 Minuten später auch da. Also das ist so immer wieder mal jetzt für mich ein Aha-Erlebnis. Und das ist eigentlich so dieser Prozess des Bewusstmachens, ja, das, was Sie da selber vorhin in der Sendung mitgeschildert haben. Eine andere Erfahrung ist, das haben wir erst seit 3 Monaten entdeckt. Das ist sozusagen ein, ein Wanderspiel. Das ist ein Projekt, das nennt sich Harzer Wandernadel. Und man geht wandern durch den Harz und sammelt dabei 22 Stempel über das gesamte Harzgebiet verteilt. Und der Witz ist im Grunde dabei, man kann dann mit 20 oder 23, 25 Stempeln, wie wir es jetzt eingesammelt haben, so eine Route von 5 bis 10 Kilometern, erstempelt man da so 3 bis 4 Stempel. Das sind geologische oder historische oder Lost Places im Harz, die man da ansteuert und sammelt die. Und bei 24 Stempeln sind sie zum Beispiel der Harzer Wandernadel in Gold zugesprochen. Und das geht bis 222. Das ist eine Entdeckung für uns, für mich und meine Frau.
Das heißt, und wer verleiht dann die Nadel?
Also sie können sich im Grunde genommen, da gibt es einen Wanderpass. Also wir haben die Passnummer, ich habe gerade mal drauf geguckt, 40.241. Für eine Schutzgebühr von 3 Euro kann man die erwerben. Diese Initiative ist entstanden aus einer ABM-Maßnahme in Blankenburg im Ostharz und hat sich ausgebreitet sozusagen über den gesamten Harz, über alle 3 Bundesländer, Niedersachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt.
Und Herr Krause, dadurch lernen Sie dann aber auch was gemeinsam mit Ihrer Frau, wenn Sie da wandern, über den Harz, richtig?
Richtig. Also im Grunde ist es eigentlich, also es gibt thematische Pfade. Also ich schaue jetzt gerade mal hier rein. Es gibt den sogenannten Literaturpfade. Da können Sie im Grunde erwandern Goethe oder Heine strecken, aber auch zum Beispiel zur nahen Geschichte den sogenannten das grüne Band, das ist ein Grenzpfad des Innerdeutschen. Also man kann vielseitig und dabei noch Spaß haben. Und es gibt auch das für die Kinder. Das finde ich ja ganz wichtig. An den eigenen Kindern, die mittlerweile schon erwachsen sind, hat man ja oder jeder so seine Erfahrung, wandert mit Kindern draußen, sich zu bewegen, ob die nun Bock haben oder keinen und wie viel man da Überredungskünste entwickeln kann, muss oder mit Gummibärchen. Da gibt es in dem Fall auch für die Kinder bei diesem Harzer Wandernadelpass die Wanderprinzessin und den Wanderprinz.
Okay, ganz herzlichen Dank. Das waren wunderbare Tipps. Jetzt frage ich ganz kurz noch, Christine, du mal die Nachrichten drohen. Wir haben jetzt gehört, was wir so lernen können durch solche Geschichten aus dem Harz. Was lernen Sie denn von den Ländern, wo Sie wandern?
Naja, jede Wanderung ist auch eine Zeitreise durch die Geschichte dieses Landes. Und zwar nicht nur die Geschichte, sondern auch durch die sozialen Randbedingungen. Das heißt, seitdem ich bin ja zweimal durch Spanien gewandert, seitdem gucke ich das billige Obst im Discounter ganz anders an, weil ich habe diese Anbaufabriken gesehen. Und auch die Arbeitslosenquote in Spanien, die 25% beträgt, sehe ich mit ganz anderen Augen, weil ich habe die Leute alle kennengelernt, die da entlang des Weges wandern. Das heißt, es ist immer auch eine Zeitreise, gerade in Europa. Und das ist der Vorteil gegenüber Europa, gegenüber den Wildnissen in USA oder anderen Ländern, wo sie das eben nicht haben.
So, und jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Wohin geht's als nächstes?
Wieder mal durch Europa. Ich habe jetzt schon Europa Nord, Süd, Ost, West und jetzt kommt als die dritte Europa-Durchwanderung.
Ja, wo genau?
Naja, ich gehe mal dahin, wo es gerade billig ist. Und das ist im Moment Griechenland und durch den Brexit jetzt Großbritannien. Also ich laufe jetzt wahrscheinlich Europa diagonal, also von Irland über England, Belgien, Deutschland, Ex-Balkan bis nach Griechenland.
Dann alles Gute dabei mit den richtigen Schuhen und der richtigen sonstigen Bekleidung. Christine Thürmer, Extremwanderin, heute unser Gast gemeinsam mit dem Spaziergangswissenschaftler Martin Schmitz zum Thema Laufen, Spazieren, Wandern, von der Lust zu Fuß zu gehen. Und nachhören können Sie das alles natürlich unter deutschlandfunkkultur.de.